Grüß Gott, liebe Hörer und Hörerinnen von Radio Horeb. Ich begrüße Sie herzlich zu unserer Sendereihe Die jüdischen Wurzeln des Christentums. Heute mit dem Thema Die jüdischen Wurzeln des Gebetes. Sie werden den zweiten Teil eines Vortrags hören, den Pater Johannes Cornides im Rahmen eines Seminars über das jüdische Gebet in Österreich in Maria Langeck gehalten hat. Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Lösch. Bevor wir Pater Johannes Cornides zu Wort kommen lassen, möchte ich noch einige einführende Worte über das jüdische Gebet sagen. Die Gebetsrichtung im Judentum ist immer Richtung Israel. In Israel dann in Richtung Jerusalem und in Jerusalem in Richtung Tempelberg. Wenn sich ein Jude über die Richtung im Unklaren ist, wenn er nicht weiß, wohin er sich wenden soll, dann soll er sein Herz dem Vater im Himmel zuwenden. Die vorschriftsmäßige Gebetshaltung im Judentum ist eigentlich das Stehen. Da aber die Synagogen-Gottesdienste heute eigentlich immer sehr lange dauern, also wirklich manchmal mehrere Stunden, werden dann doch viele Gebete im Sitzen gesprochen und nur noch die wichtigsten Gebete im Stehen. Was ist die Gebetssprache im Judentum? Natürlich das Hebräisch, obgleich die Halacha, also die jüdische Gesetzesauslegung, erlaubt, dass man in jeder Sprache betet und dass der Einzelne, auch wenn er allein ist, in seiner eigenen Sprache beten darf, dann ist es trotzdem äußerst wichtig, dass eine jüdische Gemeinde nicht von dem Brauch abweicht, den öffentlichen Gottesdienst in Hebräisch, der heiligen Sprache, abzuhalten. Die Gebete werden dreimal am Tag gesprochen, am Morgen, am Mittag und am Abend. Pater Johannes Cornides wird dann gleich auf das Morgengebet genauer eingehen. Man kann alleine beten oder im Gottesdienst. Die Mindestzahl für einen Gottesdienst sind 10 Männer über 13 Jahre. Das nennt man dann einen Minyan. Und das ist interessant, selbst wenn 300 Frauen und 9 Männer versammelt wären, würde noch kein Minyan zustande kommen. Zu einem ordnungsgemäßen Gottesdienst gehören dann immer bestimmte Gebete, wie das Kaddisch oder eine Lesung. Ein Rabbiner oder Geistlicher ist weder für die Abhaltung des Gottesdienstes noch als Mittler für die Gemeinde vonnöten. Der Gottesdienst kann an jedem beliebigen Ort stattfinden, im Zug, im Flugzeug oder unter freiem Himmel, wenn das Wetter mitmacht. Es bedarf dazu keiner Synagoge. Und bei den Anlässen, bei denen eine Lesung aus der Gesetzesrolle vorgeschrieben ist, da wäre das allerdings dann schwierig, wenn man nicht in der Synagoge ist und die Rollen nicht aus der dafür vorgesehenen Lade herausnehmen kann. Diese Gesetzesrolle, die Sefer Torah, wird in einem Toraschrein normalerweise aufbewahrt, der besonders schön gestaltet und geschmückt ist. Aber da muss man dann erfinderisch sein. Und die israelische Armee zum Beispiel hat eigens eine tragbare Lade, einen tragbaren Toraschrein entwickelt, der da immer dabei ist, um eben dieses Problem zu meistern, sodass es jederzeit möglich ist, einen Gottesdienst abzuhalten. Vielleicht noch ganz kurz zum Thema Frauen und Gebet. Frauen sind weder zu formellem Gottesdienst noch zu den festen Zeiten der drei Gebete verpflichtet. Von ihnen wird auch nicht verlangt, am öffentlichen Gottesdienst teilzunehmen. Die feststehende Regel, dass Frauen allgemein von den Geboten ausgeschlossen sind, berücksichtigt eben die primäre Verantwortung der Frau als Ehefrau und Mutter. Von einer Frau, die zum Beispiel ein Kind stillt, wird nicht erwartet, dass sie alles stehen und liegen lässt, um eine feste Gebetszeit einzuhalten. Vom Mann hingegen wird das erwartet, dass er seine Zeiteinteilung und seine Arbeit so arrangiert, dass er seinen religiösen Verpflichtungen nachkommen kann. Und wenn auch nicht alle Frauen ihr ganzes Leben lang so solche Verantwortung tragen, kann das Gesetz keinen Unterschied machen zwischen denen, die Verantwortung für Kinder haben und denen, die davon frei sind. Und so wird die Ausnahme vom Beobachten mancher Gebote auf alle Frauen ausgedehnt. Frauen sind verpflichtet zu beten, aber sie können es jederzeit tun und allein, ohne am öffentlichen Gottesdienst teilzunehmen. Wir sind in der Sendung Die jüdischen Wurzeln des Christentums, heute mit dem Thema Die jüdischen Wurzeln des Gebetes. Das Wort hat Pater Johannes Cornides.
Es gibt dann Gebetbücher von Saadia Gaon, auch einem Gaon, einem dann Rashi, dem größten Bibelkommentator der Geschichte, Maimonides und vielen anderen. Und so ist eben dieses Gebetbuch im Laufe der Jahrhunderte gewachsen. Und man kann sagen, heute ist es so, wie es ist. Und es wird sehr wahrscheinlich nicht so etwas stattfinden wie bei uns, dass einmal ein neues Gotteslob rauskommt. Also, dass man alles sozusagen umdreht und neu gruppiert und sich dann eine Generation lang keiner mehr auskennt. Sondern das Gebetbuch ist, wie es ist. Ich habe mal auf der Hebräischen Universität eine Vorlesung über den Talmud-Traktat Berachot gehabt. Berachot, eben die Lobpreisungen. Und die Lehrerin, eine orthodoxe Jüdin, die immer mit Kopfbedeckung in die Klasse gekommen ist, die hat dann auch genau gewusst, dass da eine Reihe ihrer Schüler keine Juden sind und hat so gefragt, ja, wie ist denn das in eurer Tradition? Wie betet ihr? Und so. Dann habe ich ein bisschen was erzählt über das Stundenbuch und unsere Form zu beten und so. Und die war ganz weg und gesagt, was? Ihr habt also da eine 4 Wochen Abfolge und da jeden Tag andere Psalmen und andere Gebete und so. Wir haben jeden Tag dasselbe. Und also sehr wahrscheinlich diejenigen, die das treu mitmachen, können auch ohne Gebetbuch auskommen, weil sie schon so ziemlich auswendig können. Obwohl es ziemlich umfangreich ist, also ein Morgengebet dauert eine gute Stunde, wenn man es richtig macht. Aber eben in diese schon fest vorgegebenen Gebete soll dann jeder sozusagen auch sein persönliches Anliegen oder seinen persönlichen Dank oder Lobpreis hineinlegen. Das ist die Kevana. Schauen wir ein bisschen zum Aufbau des Morgengebetes. Wie gesagt, man kann es vergleichen mit den Sprossen einer Leiter oder den Stufen einer Treppe. Und zwar gibt es 4 Stufen. Das ist sicher einfach eine Eselsbrücke, damit man ein bisschen leichter verstehen kann, wie es aufgebaut ist. Und historisch gewachsen ist es vielleicht ein bisschen anders. Aber in jedem Fall sind diese 4 Stufen erkennbar. Und zwar kann man sozusagen die 1. Stufe ansetzen, schon bevor überhaupt der offizielle Beginn des Gebetes ist. Wobei das sehr schwer festzustellen ist, wann der offizielle Gebet ist. Ich weiß nicht, ob jemand einmal bei einem Morgengebet in der Synagoge war. Also eine Sache, die einem Christen oder einem Katholiken sofort auffällt, die irgendwie eigenartig ist, man weiß eigentlich nicht, wann es anfängt. Ja, nach und nach kommen so die Männer rein und fangen an, einmal ihre Bücher zu ordnen und dann jeder hat seinen eigenen Ritus, wo die Gebetskleidung anlegt. Nicht? Also den Talit, diesen Umhang mit den Schaufäden, den Tzitzit und dann die Tefillin, die Lederriemen, die man sich um den Arm und die Stirne bindet. Und bei jeder dieser Gesten gibt es natürlich wieder ein paar Brachot, ein paar Lobsprüche. Und sozusagen, jeder hat da so seine eigene Aufwärmzeit. Und dann irgendwann einmal hat man den Eindruck, ja, die beten schon zusammen oder vielleicht auch nicht. Und irgendwann einmal kommt dann fast wie ein Schrei aus dem Volksgemurmel heraus das erste Gebet, was sozusagen im Chor gesprochen wird. Aber es ist durchaus nicht so wie bei uns, dass eben das Glöckchen läutet, die Orgel einsetzt, der Priester hineinmarschiert und das Volk aufsteht oder auch nicht. Ja, es ist ein ziemlich offener Beginn und manchmal auch ein eher offenes Ende. Vielleicht so wie in den orthodoxen Klöstern. Ne? Da gibt es auch ein großes Kommen und Gehen. Auch wenn es einen offiziellen Beginn gibt, sagt man, die Hauptsache ist die Gemeinde oder das Kloster betet und der einzelne Mönch kommt dazu, wann er kann und geht wieder, wenn er eben nicht mehr kann oder wie immer. Ja. Auf jeden Fall beginnt das Morgengebet eben schon im Aufstehen oder spätestens mit dem Eintreten in die Synagoge. Und der erste Schritt dieses Gebetes ist eben, was wird das sein? Von der Haltung her, von der inneren Bewegung her. Ja, eben einfach sozusagen diese Hinwendung zu Gott und der Dank, dass er das Leben uns zurückgegeben hat, dass er uns die ganzen körperlichen und geistigen Funktionen erneuert und so weiter. Aber vor allem eben ein Anknüpfen der Beziehung. Ein amerikanischer Rabbiner hat diesen ersten Schritt Acknowledgement genannt. Also eigentlich Anerkennung. Das allererste Gebet, was schon die Kinder lernen beim Aufstehen, also bevor sie noch aus dem Bett steigen, ist das Mode Ani. Mode Ani. Lefanecha melech chai bekayam, shehechazata benishmati bechamla rabu emunatecha. Das muss man auswendig lernen. Ich kann es auch noch nicht. Aber also übersetzt heißt es, dankbar anerkenne ich dich vor dir. Also ich mache mir bewusst, dass ich in deiner Gegenwart bin. Du bist überall und auch in meinem Schlafzimmer, wenn ich aufstehe. König, du bist der Herr über alles, auch über mein Leben. Chaiwe Kayam, du bist lebendig und bestehst für immer, im Unterschied zu mir. Scheherazade Benishmati, dass du mich würdig befunden hast eines weiteren Lebenstages, der du mir sozusagen das Leben zurückgegeben hast. Bechamla, in deiner Gnade oder deinem Erbarmen, der du also nicht schaust, ob ich verdient habe, noch einen weiteren Tag zu leben, sondern groß ist deine Treue, o Herr. Dieses Wort, was auch aus dem Buch der Klagelieder, einem Gebetbuch eigentlich, kommt. Das ist der erste Schritt und das sind sozusagen die Eröffnungsgebete. Wenn man dann in die Synagoge geht, beim Eintreten spricht man schon, wie schön sind deine Zelte, Jakob, und deine Wohnungsstätten, Israel. Und in deiner großen Gnade darf ich dein Heiligtum betreten. Das sind auch Schriftverse, die mir bewusst machen, vor wem ich stehe und was jetzt passiert. Dann kommt eben das Ankleiden und dann die zweite Stufe des Morgengebetes. Was kommt dann sozusagen in der emotionalen Abfolge dann, wenn ich sozusagen mit Gott wieder angeknüpft habe, dann bringe ich ihm, auf Englisch heißt es, Rung of Emotion. Also meine ganze Hingabe, meine Freude, vielleicht auch meinen Schmerz, wie immer. Und wie geht das am besten, wenn ich vorgeformte Worte verwenden soll? Mit dem Psalmen. Da ist alles drin. Und eben dieser zweite Teil besteht aus einer ganzen Reihe von Psalmen, nicht nur die drei, wie bei uns in der Laudes, sondern ich glaube mindestens 15, die aber so schnell gebetet werden, dass die Zeit im Flug vergeht. Dieser Teil heißt auch, also auf Hebräisch, Psukei de Simra, also Verse des Liedes, des Psalmliedes, und sie sind auch eben so wie Stufen auf dieser Leiter, Unterstufen sozusagen. Also besonders sind da die Psalmen 96 bis 98, die wir auch am Schabbat eigentlich regelmäßig haben. Und dann diese letzten Psalmen des Psalmenbuchs 146 bis 150, die eben alles Lobpreispsalmen sind. Dann kommt die dritte Stufe. Wenn ich sozusagen jetzt emotional auf Gottes Temperatur gekommen bin, nicht ganz, aber also zumindest soweit es mir möglich ist, dann soll auch mein Denken, mein Intellekt teilhaben an diesem Austausch. Und so heißt dieser dritte Teil Rung of Intellect. Und das Hauptgebet in diesem dritten Teil ist eins, das wir gestern Abend hatten, das Schema Israel. Man könnte sagen, das hat ja auch irgendwas mit Emotionen zu tun. Mit ganzem Herzen und ganzer Seele und all deinen Kräften sollst du Gott lieben. Aber auch wenn die Liebe eben etwas Emotionales ist, ist sie vor allem eine Entscheidung des Intellektes. Und das Herz wird in der jüdischen Anthropologie vor allem auch verstanden als der Ort der Entscheidung. Im Unterschied, sagen wir, zu den Eingeweiden. Da stechen die Emotionen. Aber in jedem Fall, das Schema Israel ist eigentlich der erste Höhepunkt. Alles andere führt eigentlich dorthin. Und es ist aber nicht nur die paar Verse, die wir gestern hatten aus dem Buch Deuteronomium, sondern es sind eigentlich drei Bibelpassagen. Muss ich jetzt auch schauen. Also das erste ist eben Deuteronomium 6, 4 bis 9, glaube ich. Der zweite Teil ist Deuteronomium 11, 13 bis 21. Und der dritte aus dem Buch Numeri 15, 37 bis 1. Das Schema wird zuerst einmal eingeleitet durch zwei Lobgebete, die auch wieder mit dem Licht und mit der Treue Gottes zu tun haben. Dann kommen diese drei Bibelstellen, die deklamiert werden, zum Teil im Chor und zum Teil jeder einzelne für sich. Und dann kommt noch ein Lobspruch. Und dann kommt der vierte Hauptteil, das ist eben dieses 18-Gebet. Die 18 Lobpreisungen, Shemone Esre heißt es, das ist das Zahlwort 18. Das Erstaunliche ist, es sind eigentlich 19. Das lässt sich aus verschiedenen Traditionen erklären, weil es gab eben eine palästinische und eine babylonische Fassung und die babylonische, die jetzt die übliche ist, ist eben besteht aus 19. Auf jeden Fall, wenn wir jetzt diese 19 schauen, sind die ersten drei und die letzten drei Lobpreisungen Gottes für das, was er ist und dann auch für das, was er tut. Also ganz zentral die zweite, Gott, der die Toten auferweckt. Und das ist auch ein ganz wichtiges Glaubensbekenntnis. Ihr kennt ein wenig aus dem Neuen Testament diese Diskussionen zwischen Pharisäern und Sadduzäern über die Auferstehung der Toten. Merkt man, dass das ein pharisäisches Gebet ist, dass das sehr bewusst sozusagen an den Anfang stellt, als Unterscheidungsmerkmal. Und die letzten drei sind auch wieder Lobpreisungen. Dank dafür, dass Gott unser Gebet annimmt. Interessanterweise, das Gebet wird da Avodah genannt, was so viel wie Arbeit heißt. Und dieses Wort wurde zuerst für die Opfer verwendet und später dann eben auch auf die Gebete übertragen. Es ist eine Arbeit. Liturgie ist ja auch sozusagen vom Wort Sinn her eine Pflicht, aber eben eine Arbeit, die man dann eben mit Freude tun kann, um Gott näher zu kommen. Und dazwischen sind diese 13 eigentlich Bittgebete. Sie sind auch in Form von Lobpreisungen, aber sie haben immer auch ein Anliegen zum Inhalt. Also die Sammlung der Verstreuten, den Wiederaufbau, den Messias und warum eben das Volk Israel in seiner ganzen Geschichte immer gebetet hat. Und das ist eben ein Wir-Gebet, das ist ein gemeinsames Gebet, wo die Anliegen des ganzen Volkes zum Ausdruck kommen.
Herr, öffne meine Lippen und mein Mund verkünde deinen Ruhm. Gepriesen seist du, ewiger, unser Gott und Gott unserer Väter, Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs. Großer, mächtiger und furchtbarer Gott, höchster Gott, der Gnade und Güte erweist und erschuf das All und gedenkt der Liebe der Väter und bringt den Erlöser ihren Kindeskindern um seines Namens willen in Liebe, König, Helfer, Retter und Schild, gepriesen seist du, ewiger Schild Abrahams. Du bist mächtig in Ewigkeit, Herr, die Toten belebst du, stark in Hilfe. Die Lebenden erhältst du in Liebe, die Toten belebst du in großem Erbarmen, stützest die Fallenden, heilst die Kranken, lösest die Gefangenen und hältst die Treue den im Staub Schlafenden. Wer ist wie du, Herr der Gewalten, und wer gleicht dir, König, der tötet und belebt und sprossen lässt das Heil? Getreu bist du, die Toten zu beleben. Gepriesen seist du, Ewiger, der die Toten belebt. Du bist heilig, dein Name ist heilig, und die Heiligen loben dich jeden Tag. Gepriesen seist du, Ewiger, heiliger Gott. Du begnadest den Menschen mit Erkenntnis und lehrest den Menschensohn verstehen. Schenk uns von dir Erkenntnis, Verstehen und Wissen. Gepriesen seist du, Ewiger, der begnadet mit Erkenntnis. Bring uns zurück, unser Vater, zu deiner Lehre und nähere uns, unser König, deinem Dienst und führe uns zurück in vollkommener Rückkehr zu dir. Gepriesen seist du, Ewiger, dem die Rückkehr gefällt. Vergib uns, unser Vater, denn wir haben gesündigt. Verzeih uns, unser König, denn wir haben uns verschuldet. Denn vergebungsvoll bist du und verzeihst. Gepriesen seist du, Ewiger, Gnädiger, der so oft vergibt. Sieh unsere Armut und streite unseren Streit und erlöse uns bald um deines Namens willen, denn ein starker Erlöser bist du. Gepriesen seist du, Ewiger, der Israel erlöst. Heile uns, Gott, so sind wir geheilt. Hilf uns, so ist uns geholfen. Und bring vollkommene Heilung all unseren Leiden, denn du, Gott, König, bist ein treuer und erbarmungsvoller Arzt. Gepriesen seist du, Ewiger, der die Kranken seines Volkes Israels heilt. Segne uns, Herr unser Gott, dieses Jahr und alle Arten seines Ertrages zum Guten. Gib Segen auf die Erde und sättige uns mit deinem Gut und segne unser Jahr wie die guten Jahre. Gepriesen seist du, Ewiger, der du die Jahre segnest. Blase die große Posaune zu unserer Freiheit und erhebe das Zeichen, unsere Verbannten zu sammeln, und sammle uns alle von den vier Enden der Erde. Gepriesen seist du, Ewiger, der da sammelt die Zerstreuten seines Volkes Israel. Bring zurück unsere Richter wie vor dem und unsere Berater wie einst. Lass von uns weichen Kummer und Seufzen und herrsche über uns, du Gott allein, in Liebe und Erbarmen, und rechtfertige uns im Gericht. Gepriesen seist du, Ewiger, König, der Gerechtigkeit liebt und Gericht. Den Verleumdern sei keine Hoffnung, und alle Übeltäter vergehen im Augenblick. Alle werden sie schnell vertilgt, und die Frevler reißest du schnell aus und zerbrichst und stürzest und beugst bald in unseren Tagen. Gepriesen seist du, Ewiger, der die Feinde bricht und die Frevler beugt. Über die Gerechten und die Frommen und die Ältesten deines Volkes, des Hauses Israel, und über den Rest seiner Schriftgelehrten und die frommen Fremden, und über uns rege sich dein Erbarmen, Herr, unser Gott, und gib schönen Preis allen, die wahrhaft auf deinen Namen vertrauen, und gib unser Teil mit ihnen ewiglich, dass wir nicht zu Schanden werden, denn auf dich vertrauen wir. Gepriesen seist du, Ewiger, Stütze und Zuflucht der Gerechten. Nach Jerusalem, deiner Stadt, kehre zurück in Erbarmen und wohne in ihrer Mitte, wie du gesprochen, und baue sie bald in unseren Tagen, einen ewigen Bau, und den Thron Davids richte bald auf in ihrer Mitte. Gepriesen seist du, Ewiger, der Jerusalem baut. Den Spross Davids, deines Knechtes, lass bald sprossen und erhebe seine Macht in deinem Heil, denn auf dein Heil hoffen wir jeden Tag. Gepriesen seist du, Ewiger, der das Heil sprossen lässt. Hör unsere Stimme, Herr, unser Gott, schone, erbarme dich über uns und empfange in Barmherzigkeit und Wohlgefallen unser Gebet. Denn du, Gott, hörst Gebet und Flehen, und lass uns, o unser König, nicht leer von dir zurückkehren. Denn du hörst das Gebet deines Volkes Israel in Erbarmen. Gepriesen seist du, Ewiger, der auf unsere Gebete hört. Habe Gefallen, Herr, unser Gott, an deinem Volk Israel und seinem Gebet. Bringe den Gottesdienst zurück zu dem Heiligtum deines Hauses, und die Opfer Israels und ihr Gebet empfange in Liebe und Wohlgefallen, und zu ständigem Wohlgefallen sei der Dienst Israels, deines Volkes. O, dass unsere Augen schauen mögen, wie du nach Zion zurückkehrst in Erbarmen. Gepriesen seist du, Ewiger, der seine Gegenwart zurückkehren lässt nach Zion. Wir danken dir, denn du bist der Herr, unser Gott, und Gott unserer Väter ewiglich, Fels unseres Lebens, Schild unseres Heils bist du, von Zeitalter zu Zeitalter. Wir danken dir und erzählen deinen Ruhm. Für unser Leben, das in deine Hand gegeben, und unsere Seelen, die dir anvertraut, und deine Zeichen, die jeden Tag bei uns sind, und deine Wunder und Güte zu jeder Zeit, Abend, Morgen und Mittag, o Gütiger, niemals vergeht dein Erbarmen. O Erbarmender, niemals vergeht deine Gnade, seit Ewigkeit harren wir dein. Für dies alles sei der Name gepriesen und erhoben, o unser König, immer und in Ewigkeit. Alles Leben dankt dir und preist deinen Namen in Wahrheit, o Gott, unser Heil und unsere Hilfe. Gepriesen seist du, Ewiger, gütiger ist dein Name und dir gebührt Dank. Gib Frieden, Gutes und Segen, Gnade, Liebe und Erbarmen uns und deinem ganzen Volk Israel. Segne uns, unser Vater, uns alle zusammen mit dem Licht deines Angesichts. Denn im Licht deines Angesichts gabst du uns, Herr unser Gott, eine Lehre des Lebens, Liebe voll Gnade und Milde und Segen und Erbarmen und Leben und Frieden. Es gefalle dir, dein Volk Israel zu segnen, zu jeder Zeit und zu jeder Stunde mit deinem Frieden. Gepriesen seist du, Ewiger, der sein Volk Israel segnet mit Frieden. Damit sind wir nun ans Ende unserer heutigen Sendung gekommen. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuhören. Wir melden uns wieder im April mit einer Sendung zum Thema die jüdischen Wurzeln des Christentums. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen einen guten Tag zu wünschen. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Lösch.